Mit Gottes Hilfe wollen wir heute uns mit dem Thema beschäftigen, Liebe deine Nächsten. Wir wollen am Anfang mit der Zunge beginnen, dann wollen wir übergehen auf unsere Taten und zum Schluss wollen wir unser Innerstes betrachten. Dann wollen wir mit der Zunge beginnen und lasst uns mal Jakobus 3 aufschlagen. Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Jakobus 3 von Vers 1. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, denn ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle machen viel verkehrt. Wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist er ein vollkommener Mann und fähig, auch den ganzen Leib in Zaum halten. Seht, den Pferden legen wir den Zaum ins Maul, damit sie uns gehorchen und wir ihnen ihren ganzen Leib lenken. Seht, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, lenkt sie doch der Steuermann mit einem ganz kleinen Ruder, wohin er sie haben will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Seht ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und entzündet unser ganzes Leben und wird selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Gattung der wilden Tiere, der Vögel, der kriechenden Tiere und der Meerestiere wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach Gottes Ebenbild gemacht sind. Aus denselben Mund kommt Loben und Fluchen. Meine Brüder, das soll nicht so sein. Lässt etwa die Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser fließen? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Gott hat uns eine Zunge gegeben und er hat uns überlassen, wie wir diese Zunge gebrauchen. Jakobus schreibt in Vers 10, aus demselben Mund kommt Loben und Fluchen. Wir können mit der Zunge Menschen Mut machen, wir können sie loben, motivieren, wir können bei Problemen helfen, wir können Wegweiser sein, aber mit der gleichen Zunge können wir auch Menschen zum Weinen bringen, wir können mit den Worten Menschen zu Boden drücken. Wir können sie entmutigen, wir können sie anschreien, anlügen, beleidigen, ihnen fluchen, alles mit der Zunge. Mit der Zunge können wir Gott loben, wir können ihn ehren, wir können von seiner Gegenwart, von seiner Hilfe erzählen, von seiner Existenz, aber mit der gleichen Zunge können wir auch Gott verleugnen und auch Gott fluchen. Durch Worte sind schon Kriege entstanden, sind Trennungen entstanden, aber durch Worte sind auch Seelen zum Glauben gekommen. Welche Emotionen wecken diese Worte? Ich liebe dich bei uns Menschen. Und wie demütigend ist es oft, wenn wir Beleidigungen aussprechen. Alles mit dem Glied, die Zunge. In Vers 5 haben wir gelesen, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Eine andere Übersetzung sagt, so ist auch die Zunge nur ein kleines Glied und kann sich doch großer Wirkungen rühmen. Das heißt, unsere Zunge erzeugt eine Wirkung, entweder positiver oder negativer Art. Wir müssen von daher aufpassen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, wie wir unsere Zunge gebrauchen. Kolosser 4, Vers 6 Lesen wir, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Salz tut unserem Körper gut, es ist angenehm. Und Salz hinterlässt einen guten Nachgeschmack. Und so soll auch unsere Rede sein. Hässliche Worte hinterlassen oft einen hässlichen Nachgeschmack und das oft über sehr lange Zeit. In Matthäus 5, Vers 37 lesen wir auch, ihr sollt sagen, ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, das ist vom Teufel. Eine englische Übersetzung sagt es verständlicher, ich habe das auch ins Deutsche dann übersetzt, das heißt dann so, wenn du ein Versprechen gibst, dann sollst du sagen, ja, ich werde das tun, oder du sollst nur sagen, nein, ich werde es nicht tun. Wenn wir den anderen Menschen mit zusätzlichen Worten überzeugen wollen, dass wir unser Versprechen halten, ist es unnötig und vom Teufel. Das heißt, Jesus möchte ganz bewusst, dass die Menschen, dass unsere Nächsten uns blind vertrauen, dass die genau wissen, wenn er gesagt hat, er tut es, dann tut er das. Und wenn er gesagt hat, er tut das nicht, dann kann ich so viel einreden, wie ich möchte, er wird das nicht tun. Dass man sich auf uns verlassen kann, das ist dann wie Salz. Es ist angenehm, wenn man auf andere sich vertrauen kann. Wozu hat überhaupt Gott unsere Zunge geschaffen? Lass uns mal Lukas 1 aufschlagen, die Verse 64. Lukas 1, Vers 64. Da lesen wir von Zacharias. Er konnte es nicht glauben, dass er in seinem Alter noch ein Kind bekommt, und zur Strafe hat ihn dann Gott verstummen lassen. Und als dann das Kind geboren wurde, hat er eine Tafel gebeten und hat dann auf die Tafel Johannes draufgeschrieben, so wie das Kind heißen soll. Und dann lesen wir in Vers 64, gleich darauf wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst. Und er redete und lobte Gott. Dafür hat Gott uns die Zunge gegeben, dass wir ihn loben, dass wir seinen Namen ehren. Er möchte auch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, mit Gott. Dafür hat Gott uns die Zunge gegeben. Dann habe ich mich gefragt, was kann überhaupt unsere Zunge beeinflussen? Gibt es Dinge, die unsere Zunge ganz bewusst beeinflussen? Als Petrus im Vorhof am Feuer sich wärmte, wurde er angesprochen, ob er auch zu den Jüngern gehört. Und dann lesen wir in Matthäus 26, 74, da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Wie kann das sein? Ein Petrus, eine Säule, ein Mann, der wohl bereit war, für Jesus zu sterben, fängt an zu fluchen, zu schwören, dass er Jesus nicht kennt. Die Angst kann uns so weit bringen, dass wir Dinge sagen, die wir eigentlich nicht wollen. Und wir lesen in Johannes 16, Vers 33, lass uns mal das aufschlagen, Johannes 16, Vers 33. Da sagt Jesus, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus hatte auch diese Problematik mit der Angst. Und er sagt uns hier, er hat die Welt überwunden. Jetzt können wir natürlich sagen, ja gut, er hat es überwunden, aber jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt lebe ich und ich bin jetzt derjenige, der mit der Angst zu kämpfen muss und zurechtkommen muss. Jesus hat aber uns auch gesagt, und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt. Das heißt, er hat es nicht nur überwunden, sondern er ist auch mit uns und er hilft uns auch dabei. Und wenn wir an ihn glauben, dann wird er uns helfen, dann brauchen wir keine Angst haben. Und lass uns mal Matthäus 10 auch nochmal aufschlagen. Matthäus 10, Vers 19. Da lesen wir: Wenn sie euch aber übergeben werden, so sorgt euch nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben werden, was ihr reden sollt. Das ist also auch hier wieder der Hinweis, wir brauchen keine Angst haben. Gott ist mit uns und er wird uns auch helfen. Was kann uns noch außer Angst unsere Zunge beeinflussen? Alkohol kann unsere Zunge beeinflussen und auch jede Art von Drogen, Rauschmitteln beeinflusst unsere Zunge. Wir werden die Kontrolle verlieren über dem, was wir denken und was wir reden, und dann liegt es sehr nahe, dass wir sündigen. Und Gott will auch ganz bewusst, dass wir mit den Dingen nüchtern umgehen. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir: Und saufet euch nicht voll Wein, daraus ein unordentliches Wesen folgt. Andere Übersetzung sagt, was zu Zügellosigkeit führt. Das heißt, wir sehen hier, hier steht nicht drin, trinkt gar kein Wein. Hier steht drin, saufet euch nicht voll Wein. Das heißt, kenne deine Grenzen, überschreite die nicht. Es kommt ganz schnell der Punkt, wo du dich nicht unter Kontrolle hältst und dieses dir dann zur Sünde wird. Und wenn du deine Grenze nicht kennst, dann lass lieber den Wein ganz weg. Zunge und Sünde, das liegt ganz eng beieinander, und Zunge und Segen liegt auch beieinander. Es ist immer die Frage, wie wollen wir unsere Zunge gebrauchen? Jetzt wollen wir weitergehen, unser Tun, unsere Taten mal betrachten. Und da können wir sagen, dass unser ganzer Körper, Füße, Hände, Kopf, unsere Mimik, unsere Geste, unser ganzes Handeln, unser Blick, unsere ganzen Signale, die wir dem Nächsten weitergeben, das alles können wir unter dem Wort Tun oder unsere Taten einordnen. In Jakobus 4, Vers 17 lesen wir: Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem wird es als Sünde angerechnet. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass wir etwas tun sollen, und sie spricht auch davon, dass wir etwas nicht tun sollen. Beides finden wir in der Bibel. Zum Beispiel lesen wir: Betet ohne Unterlass. Oder wir haben am Sonntag auch gehört: Bittet, sucht, klopft an. Das sind alles Dinge, die wir uns auffordern, etwas zu tun. Wenn wir dann die 10 Gebote sehen oder die Bergpredigt, da sehen wir, dass es beides ist, auch was wir nicht tun sollen und was wir tun sollen. Jetzt wollen wir mal Matthäus 22 aufschlagen, die Verse 35 bis 40. Matthäus 22 von Vers 35. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, versuchte ihn und sagte: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus aber sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das erste und größte Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Hier werden wir aufgefordert, etwas zu tun. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Zwei Gebote, die, wo, wenn wir diese einhalten, dann halten wir das ganze Gesetz ein. Ist es überhaupt möglich, dieses einzuhalten? Mit diesem Wort Nächsten sind ja wirklich alle gemeint. Es ist ja nicht nur unser Familienkreis, unsere Verwandtschaft, vielleicht unsere Freunde. Es sind alle gemeint. Nachbarn, Kollegen, alle, denen wir begegnen, alle. Und hier steht es, liebet sie. Jesus sagt einem Vater einen wichtigen Satz in der Bibel. Das finden wir in Markus 9. Markus 9, Vers 23. Da sagt Jesus zu dem Vater, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Das heißt, wenn Jesus uns sagt, uns dieses Gebot gibt und wir an Jesus glauben, dann gibt er auch uns die Möglichkeit, das zu erfüllen. Mit Gottes Hilfe ist es möglich. Dann sagt Jesus auch in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Auch hier wiederum Hinweis, wenn wir an ihn glauben, dann können wir dieses Gebot auch halten. Unser ganzes Tun ist ähnlich wie die Zunge. Gott hat uns diesen geschenkten Körper, damit wir es zu seiner Ehre einsetzen. Jedes Glied, auch die Zunge, mit eingeschlossen zu Gottes Ehre, dass wir es so anwenden. Jetzt wollen wir noch Römer 12, Vers 1 lesen. Römer 12, Vers 1. Und da lesen wir, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Jetzt wollen wir weitergehen und mal unser Innerstes betrachten. Die Bibel spricht von dem Herz. Sie spricht auch von den Nieren, sie spricht auch von den Gedanken, unser Innerstes. Und jetzt wollen wir Markus 7 aufschlagen und die Verse 20 bis 23 lesen. Markus 7, Markus 7 von Vers 20. Und er, Jesus, fuhr fort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken heraus, Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Unser Innerstes steuert die Zunge und steuert unsere Glieder. Unser Innerstes ist auch zuständig dafür, was für Signale unsere Nächsten von uns empfangen. Wir können versuchen, auf unsere Zunge aufzupassen. Wir können versuchen, auf unsere Körper aufzupassen, was wir tun, wie wir es tun. Wenn unser Innerstes böse ist, dann wird auch das nach außen sichtbar sein. Das können wir nicht verbergen. Das ist immer so schön zu beobachten bei kleinen Kindern. Dass so wie die geprägt sind, so wie die das ihre Umgebung wahrnehmen, so geben sie es auch weiter. Wir Erwachsene, wir versuchen das in manchen Dingen so zu verschönern oder vielleicht irgendwie besser darzubringen. Die Kinder, die tun das aus dem Innersten heraus, so wie sie sind, so wie sie denken, so sagen sie, so machen sie es auch. Da merken wir so ganz deutlich, wie das Innerste eingestellt ist, so tut auch das nach außen sich auswirken. Unser Innerstes, unsere Zunge und unser Körper, das ist wie so eine Einheit, können wir vorstellen. Wir können es nicht voneinander trennen. Eins ist von dem anderen abhängig und alle drei Sachen gehören zusammen. Wenn eins von diesen dreien anders handelt wie die anderen zwei, dann reden wir von Heucheln. Das heißt, wenn wir jemanden hassen, aber freundlich mit ihm reden, dann heucheln wir. Wenn wir aber etwas Sündiges tun, aber geistlich reden, dann heucheln wir. Diese Einheit, die gehört zusammen. Die können wir nicht trennen. Lasst uns mal Matthäus 5, Vers 44 aufschlagen. Matthäus 5, Vers 44. Da sagt Jesus: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wie sollen wir dieses erfüllen? Das heißt, unser Innerstes muss unseren Feind lieben, damit unsere Zunge und unser Körper, unsere Signale auch das so weitergeben. Und wie ist das möglich, mein Innerstes so umzustimmen, dass ich meinen Feind lieben tue? Ich möchte euch mal von meinen Feinden erzählen und wie Gott mich auch so einen Schritt nach dem anderen geführt hat, bis ich das verstanden habe, wie ich meinen Feind lieben soll. Ohne die Nebenjobs zu rechnen, ist es jetzt meine vierte Firma, in der ich arbeite. Und interessant war, in jeder Firma gab es einen Feind. Als ich die Ausbildung machte, da gab es einen Menschen, mit dem bin ich irgendwie gar nicht klargekommen. Dann habe ich die Firma gewechselt nach der Ausbildung und in der neuen Firma war dann wieder ein Mensch, der wohl sehr impulsiv war und ja, so streitsüchtig einfach war. Mit ihm bin ich auch mal aneinander geraten und habe mich da auch gefragt, warum gibt es nicht irgendwie eine Firma, wo ich mit allen irgendwie gut klarkomme? Warum ist es immer wieder ein Mensch, der wohl so viel Schwierigkeit mir bereitet? Dann habe ich wieder die Firma gewechselt, kam in eine neue Firma und da war es genau das Gleiche. Mit allen bin ich mehr oder weniger klargekommen und einer war da, der mir das Leben so richtig schwer gemacht hat. Und ich habe mich dann angefangen zu fragen, warum ist das so? Was will Gott mir zeigen? Das ist so auffallend gewesen. Einfach immer eine Person. Und dann hat mir ein Kinderlied auf die Sprünge geholfen. Und Gott hat auch da dann den Finger drauf gelegt. Da heißt es in dem Lied so: Er schickt uns Menschen, die uns stören, sind wir dann zum Dank bereit. Das heißt, Gott will ganz bewusst uns Menschen in den Weg schicken, die uns stören. Wo ich das dann verstanden habe, dass das Gott so haben möchte, habe ich mich immer wieder gefragt, ja, aber wie soll ich jetzt mit diesem Menschen umgehen? Wie soll ich mit diesem Feind umgehen? Und dann hat Gott angefangen, eins nach dem anderen zu zeigen. Als erstes hat er gesagt, akzeptiere ihn. So wie er ist, akzeptiere ihn. Dann ging das weiter und hat er gezeigt, ich kann ihn nicht ändern. So wie der Mensch ist, so ist er halt. Ich kann ihn nicht ändern und es ist auch nicht meine Aufgabe, diesen Menschen zu ändern. Also akzeptiere ihn. Das habe ich dann angefangen zu praktizieren und mit Gottes Hilfe hat auch die ein oder andere Situation mir geholfen, mit diesem Menschen auch normal freundlich umzugehen. Dann habe ich intern auch eine Abteilung gewechselt und da war es genau das Gleiche. Wieder ein Mensch, der so ganz bewusst mir schaden wollte, meine Arbeit irgendwie schlecht machen wollte und gezielt gesucht hat, wie er mir gewisse Steine in den Weg legt. Und auch hier hat mir Gott wieder immer wieder geholfen, dieses zu praktizieren. Dann habe ich wieder die Firma gewechselt, in der, wo ich jetzt arbeite. Und irgendwie habe ich so die Hoffnung gehabt, okay, jetzt habe ich das verstanden, vielleicht wird jetzt alles gut. Am Anfang war es dann auch so, Kollegen waren nett, alles in Ordnung. Und dann bin ich mit einem Menschen immer mehr und mehr in Kontakt gekommen und habe gemerkt, dass er bis jetzt mein größter Feind ist. Egal, wo er kann, versucht er mich zu beleidigen, zu demütigen, versucht irgendwie schlecht über mich zu reden, ganz bewusst meidet mich, wo er kann. Und dann habe ich wieder angefangen, Gott zu bitten, er soll mir doch zeigen, was soll ich jetzt machen? So wie er mit mir umgeht, will ich nicht mit ihm umgehen. Diesen Dreck, den er auf mich wirft, will ich nicht in die Hand nehmen, ich will mich nicht beschmutzen. Ich will nicht sündigen, aber wie soll ich mit ihm umgehen? Und dann hat Gott mir diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, so groß gemacht. Liebt eure Feinde. Da ist so viel drin enthalten und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Okay, akzeptieren, okay. Diesen Feind dulden, das kriegen wir auch noch hin. Aber lieben, das ist doch so viel mehr. Wie soll ich ihn lieben? Und dann hat Gott mir ein Bild geschenkt, wie mein Feind und ich vor Jesus stehen. Und zwar nicht der Körper, nicht diese Zunge, die vor mir schadet, sondern seine Seele und meine Seele. Stehen vor Jesus. Und ich habe gemerkt, dass wir eigentlich beide genau gleich sind. Beide sind von Anfang an Sünder. Beide haben eigentlich die Hölle verdient. Jesus liebt meinen Feind genauso wie mich. Die Sünden, die wo er begangen hat und die wo ich begangen habe, für die gleichen Sünden ist Jesus für ihn gestorben und für mich gestorben. Der einzigste Unterschied ist, er hat die Gnade nicht angenommen, ich habe sie angenommen. Das heißt aber nicht, dass ich ein ganz toller Mensch bin. Das ist nur die Liebe, die wo Jesus mir gegeben hat. Das heißt, wir beide sind gleich. Er hat die gleichen Konditionen wie ich bei Jesus, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Bedingungen. Dann habe ich angefangen zu verstehen, dass Jesus die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Das heißt, was unsere Zunge von sich gibt, was unser Körper für Signale weitergibt, die Sünde, die wir damit tun, diese hasst Jesus. Aber die Seele, die liebt Jesus. Und dann habe ich verstanden, genau das Gleiche muss ich auch tun. Das, was mein Feind mir antut, das verurteile ich, das finde ich nicht gut. Aber seine Seele, die kann ich lieben, weil sie Jesus auch liebt. Und wo ich das verstanden habe, habe ich angefangen, meinen Feind zu lieben. Das ist ganz ein schönes Gefühl. Wenn man sieht, wie der Mensch so verhasst und manche Dinge doch so bewusst einem wehtun will, und Gott gibt einem die Kraft, ihn zu lieben. Das ist etwas so Schönes. Und wenn dieser Feind, mein Feind, jemanden wehtut mit seiner Zunge, mit seinem Körper, dann ist es in erster Linie nicht mir. Er tut Jesus weh durch seine Sünden. Und wenn Jesus ihn liebt, obwohl er ihm so viel Schlechtes antut, welches Recht habe ich, dass ich ihn hassen tue? Gar keins. Lass uns mal Judas 1 aufschlagen. Judas 1, den 9. Vers. Da lesen wir: Aber Michael, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm wegen des Leichnams Moses einen Wortwechsel hatte, ein Urteil der Lästerung zu fällen, sondern sagte: Der Herr strafe dich. Schaut mal, der schlimmste Menschen hier auf der Erde, der hat irgendwo doch ein bisschen was Gutes. Der Teufel, der hat nichts Gutes an sich. Und wenn wir jemanden verurteilen können, dann ist es doch den Teufel. Aber was lesen wir hier von dem Michael, vom Erzengel? Er wagte es nicht, ihn zu verurteilen. Wer bin dann ich, dass ich meinen Feind verurteilen darf? Meistens ist so zu beobachten, dass die Menschen, die wo schlecht über andere reden, dass das stolze Menschen sind. Ich erinnere mich immer wieder an meine Kollegin, die hat über ihren verstorbenen Mann berichtet und hat mir gesagt, sie hat sich so oft über den so aufgeregt. Und jetzt, wo er tot ist, versteht sie erst, was er ihr sagen wollte. Und zwar kam das immer wieder vor, dass er nach Hause gekommen ist von der Arbeit und hat angefangen zu schimpfen über die Kollegen, über den Meister, über den Chef und hat geschimpft und er saß da und hat einfach nur zugehört. Und wo sie dann fertig war, hat sie gesagt, immer wieder hat er diesen Satz ihr gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, alle anderen sind schlecht, nur wir sind gut. Dann hat sie gesagt, das hat mich noch mehr auf die Palme gebracht. Aber ist das nicht so? Wenn wir über andere reden, tun wir die nicht bewusst nach unten drücken, damit wir höher stehen? Ist das nicht Stolz? In unserer Gemeinde oder unserer Gemeinde wird, oder ich habe immer wieder mal den Ausspruch so gehört, dass es gesagt wird, dass wenn Fremde hier zu uns kommen, dass sie sich manchmal unwohl fühlen, weil wir sie nicht willkommen heißen, weil wir sie nicht ansprechen. Manchmal machen wir einen Bogen um die Fremden. Und ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was ist die Ursache? Warum ist das so? Natürlich kann man das aus mehreren Sichten sehen. Es gibt bestimmt auch unterschiedliche Gründe. Aber ich denke, mitunter auch ein Grund ist es, dass wir den anderen, wenn wir ihn sehen und er uns in irgendeiner Weise nicht gefällt, nicht passt, wir kennen ihn nicht, oder dann tun wir ihn manchmal in die Schublade schieben, unerlöst. Ich bin ja ein Christ, ich kenne ja die Christen und den kenne ich nicht. Höchstwahrscheinlich ist er nicht gläubig. Und automatisch versuchen wir ihn dann runterzudrücken, fühlen uns als was Besseres. Ich will das nicht sagen als Kritik, sondern nur als ein Gedankenanstoß, dass wir mal darüber nachdenken, ob das vielleicht etwas dran ist. Ich will uns noch eine Geschichte erzählen und damit auch schließen. In einem Dorf fehlte ein Pfarrer, schon längere Zeit. Und dann kam die Kunde oder die Nachricht, dass ein neuer Pfarrer eingestellt worden ist und er wird am Sonntag sich vorstellen. Dann war das ganze Dorf in Aufruhr, die haben angefangen, die Kirche aufzubereiten, zu schmücken. Und dann kam der Sonntag, die Dorfbewohner, die haben ihr schönstes Kleid, ihr schönsten Anzug angezogen. Von anderen Dörfern kamen auch Leute hinzu, waren neugierig, der neue Pfarrer. Und mit all diesen Menschen, die wo dann in die Kirche geströmt sind, ist auch ein Bettler mitgekommen. Und er ist dann reingekommen in die Kirche und wollte sich ganz vorne hinsetzen. Und die Verantwortlichen, die haben dann ihm gesagt, er solle sich doch bitte weiter hinten hinsetzen, weil er stört das Kirchenbild. Das ist nicht gut, wenn er so zerlumpt da vorne sitzt. Da hat er sich weiter hinten hingesetzt und kurz bevor der Gottesdienst angefangen hat, hat er es nochmal probiert. Ist ja ganz nach vorne gegangen und die Verantwortlichen, die haben dann ihn schroff zurückgewiesen und an die hinterste Reihe geschoben, dass er sich dort hinsetzt. Nun, dann kam das so weit, der Gottesdienst hat begonnen. Einer hat dann die Einleitung gemacht, es wurde gebetet, der Chor hat gesungen. Und dann kam derjenige, der wo die Einleitung führt, hat dann gesagt, er hat den Pfarrer noch nicht gesehen, aber wenn er in der Kirche ist, dann hat er jetzt die Möglichkeit vorzukommen und sich vorzustellen. Dann steht dieser Bettler auf und kommt nach vorne und sagt, dass er der neue Pfarrer ist. Erzählt von sich erstmal, wer er ist. Und dann hat er Folgendes gesagt. Das, was heute passiert ist, darf nicht noch einmal passieren. Als ich reingekommen bin, wurde mir mein Mantel nicht abgenommen. Mir wurde kein Platz angeboten. Als ich mich hier vorne hinsetzen wollte, wurde mir gesagt, dass ich das schöne Kirchenbild kaputt mache. Als ich noch einmal probierte, wurde ich auf die letzte Bank geschoben. Man hat mich nach dem Äußeren beurteilt und nicht meine Seele gesehen. Wie ist Jesus mit den Armen umgegangen? Wie ist er mit den Sündern und Besessenen umgegangen? Dann hat er gesagt, der Gottesdienst ist für heute zu Ende. Jeder gehe heim und denke nach, was heute passiert ist. liebe deinen Nächsten. Da ist so viel drin enthalten. Schau auf die Seele des anderen, nicht auf die Erscheinung, nicht darauf, ob er dir passt oder nicht passt. Schau auf die Seele. Ist die gleiche Vorrechte, hat seine Seele wie auch deine. Ich bin Gott so dankbar für diesen meinen Feind, den ich jetzt aktuell habe. Nur durch ihn habe ich gelernt, was hier drin steht. Und ich glaube, an diesem Gebiet lernen wir nie aus. Es gibt immer wieder neue Feinde, die Gott uns in den Weg stellt, um so uns immer wieder zu prüfen, uns immer wieder weiterzuführen. Wenn ich morgens meinen Feind sehe, dann grüße ich ihn freundlich. Er antwortet mir nicht. Wenn er mit einer Gruppe zusammensteht und ich dazukomme und ich dann die Hand gebe, allen oder heute gibt man die Faust, dann dreht er sich weg. Wenn ich sehe, dass er Feierabend macht, dann sage ich ihm, wünsche ihm einen schönen Abend. Er sagt mir nichts. Wenn ich mal geschäftlich mit ihm zu tun habe und mit ihm sich unterhalten muss, wird er ganz schnell persönlich und beleidigend. Aber ich rede freundlich mit ihm, weil ich ihn liebe, weil seine Seele ewig ist und ich kein Recht habe, ihn zu hassen. Liebe deine Nächsten. Gott sei uns gnädig und segne uns. Amen.